Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Schönen Nachmittag, Reinhold.
Schönen guten Nachmittag.
Hey, du, ich habe mich für dich letzte Folge gefreut, voll die guten Neuigkeiten jetzt.
Okay, what happened?
Na, du fährst doch auch diesen 7er BMW und da musst du jetzt ja für die Sitzheizung nicht mehr extra bezahlen.
What? Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, yeah. Mein 7er BMW, genau. Das Auto für alle Parkhäuser, ja.
Hast du mitgekriegt, oder?
Nee, haben die umgestellt. Also heißt das für mich übersetzt, da gab es doch mal diese Idee, dass man quasi per Subscription dann so eine Sitzheizung zumieten kann, oder?
Genau, du kannst sie auch kaufen. Okay. Für eine einmalige kleine Pauschale kannst du auch dazu kaufen. Aber quasi eingebaut war die Sitzheizung bei bestimmten BMW-Modellen ja schon immer.
Ja, bei einem 7er.
Ja, bei einem 7er, naja. Aber ja, bei einem 7er hast du ja auch das Geld. Mhm. Na? Und da kannst du ja auch mal monatlich, gibt es vielleicht auch so einen Scheibenwischer-Wasserservice.
Und das haben sie jetzt wieder eingestellt.
Das haben sie eingestellt, weil es richtig, richtig schlecht ankam. Komisch eigentlich, wieso?
Ja, merkwürdig. Hm. Ja. Ey, ich weiß nicht, kannst du dich dran erinnern, wie diese Sau durchs Dorf getrieben wurde? Mhm. Also dieses, okay, Manager-Sprech, okay, wir brauchen mehr Annual Recurring Revenue, das heißt also laufende Einnahmen von den Kunden. Deswegen werden wir jetzt damit verdienen und solche Modelle aufsetzen.
Ja, Recurring Revenue ist das Bullshit. Beste da, genau.
Ja, ja. Also, um es mal ein bisschen differenzierter zu sagen, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Ich finde es an anderer Stelle, finde ich es wieder okay, ehrlich gesagt, diese wiederkehrenden Einnahmen. Bei einem Auto, nee. Nicht bei meinem Auto, bitte.
Also voll spannend. Ich würde gern mit dir über Lizenzen sprechen. Ich würde gern mit dir drüber sprechen, was kaufen wir, wenn wir Geld bezahlen? Was haben wir eigentlich für Rechte? Was gehört uns eigentlich? Was ist legal und was ist illegal? Also tatsächlich, warum haben wir das, dass wir bei manchen Sachen dieses Businessmodell so schäbig empfinden und bei manchen ist es für uns okay?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da kann man gern drüber sprechen.
Das Thema haben wir ja in einigen Folgen schon mal angeschnitten, wo es um DRM auch ging. Und DRM, also Digital Rights Management, also zu Deutsch Kopierschutz, das hängt ja mit diesen Lizenzen ganz, ganz eng zusammen.
Ja.
Also, dass ein Hersteller quasi Hardware zum Beispiel ausliefert und dann musst du bezahlen. Und wenn du bezahlst, kriegst du so einen Lizenzschlüssel. Diesen Lizenzschlüssel gibst du in das System ein und dann steht dir eine Funktion zur Verfügung, die dir vorher nicht zur Verfügung stand.
Genau.
Das sicher per Software ganz einfach machen.
Ja.
Ja, ich meine, das ist gang und gäbe bei ganz vielen Oszilloskopen zum Beispiel. Du kaufst ein Oszilloskop und wenn du jetzt aber willst, dass der bestimmte Protokolle dekodieren kann, dann musst du extra bezahlen.
Oh, okay.
Ja.
Und die machen das dann über Lizenzschlüssel?
Die machen das über Lizenzschlüssel, genau. Da kannst du Geld bezahlen oder du findest jemanden, einen klugen Kopf, der das Oszilloskop hacken kann.
Ja.
Und dann kannst du dir so einen Lizenzschlüssel halt auch selber generieren, ohne zu bezahlen.
Ja, aber das geht ja nicht. Das kannst du ja nicht machen.
Also technisch kann man das machen.
Das ist ja verboten.
Ist es verboten? Ja, das wäre zum Beispiel eine ganz...
Ja, das ist eine gute Frage, oder?
Das ist eine super gute Frage. Weil, also ich meine, die Frage ist ja, was gehört mir eigentlich? Wenn mir die Hardware gehört, wieso darf ich dann in diese Hardware nicht einfach irgendeine Nummer eingeben und plötzlich kann die mehr?
Gehört die dir wirklich? Also dieses Oszilloskop, das hast du auch wirklich gekauft.
Richtig.
Also nicht irgendwie gemietet oder so, sondern das hast du gekauft.
Genau.
Ja.
Und das ist jetzt schon eigentlich eine juristische Frage. Was habe ich denn jetzt konkret gekauft? Habe ich die Hardware gekauft oder gehört mir auch die Firmware, die da vielleicht als Software mit drin verbaut ist? Oder bei dem Auto, ne? Die Sitzheizung, die gehört mir ja. Nur die Ansteuerung, diese Aktivierung, die ist ja in diesem BMW deaktiviert worden. Dürfte ich jetzt einfach ein Kabel an diese Sitzheizung anschließen, kann ich ja einfach überbrücken. Das ist ja einfach nur eine Heizschleife. Da kann ich ja eine Autobatterie mehr mitnehmen und die da einfach zipp dran machen. Wäre das jetzt illegal? Also das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Ja, also dieses Gedankenspiel, was gehört mir eigentlich als Verbraucher?
Ja, ich hätte jetzt, also jetzt intuitiv hätte ich jetzt gesagt, ja, das gehört mir, das darf ich machen. Jetzt kann allerdings mein BMW-Händler bei meinem 7er sagen, damit ist die Garantie erloschen, weil du da rumgebastelt hast. Ich glaube, das ist doch der Weg, über den dann oft gegangen wird.
Aber dürfen die das so pauschal sagen? Ich meine, die dürfen ja jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ich habe Scheibenwischerwasser selber aufgefüllt und deswegen ist die Garantie erloschen. Also die Frage ist, was ist jetzt ein Eingriff, der wirklich relevant ist und was ist einfach nur so eine Reparatur? Ich darf ja bestimmte Sachen, darf ich ja an meinem Auto reparieren selber.
Ja, Moment. Ist das jetzt eine Reparatur, wenn du im Prinzip diese Funktionen umgehst?
Das war ja defekt vorher, diese Zeitung. Die ging ja nicht an.
Definierst du als defekt?
Ja.
Also da könntest du genauso gut sagen, warte mal, gab es da nicht diese Geschichte mal mit Mercedes hat irgendwie zwei unterschiedliche E-Klassen irgendwie ausgeliefert, aber mit dem gleichen Motor, nur die haben eine andere Ansteuerung gehabt und deswegen hat der eine mehr PS gehabt als der andere.
Das machen, glaube ich, viele
Hersteller. Kannst du dann sagen,
Hersteller,
ja, ja, und kannst du dann sagen, hier, der eine ist defekt.
Ich erinnere mich, ich habe einen Skoda Fabia mal gefahren. Und da war es so, der 1,6 Liter Motor, der war, glaube ich, ich kenne mich mit Autos nicht aus, ja, aber ich glaube, der war baugleich, egal ob du die höher PS oder niedriger PS Serie hattest. Das war eine reine Softwareoption meines Erachtens nach. Und den konntest du auch umrüsten, aber da haben die halt gesagt, dann ist die Garantie weg.
Ja, aber zurück zum Oszilloskop, das ist schon ein guter Punkt. Also ich meine, die Frage ist ja, diese zusätzlichen Funktionen, hast du gesagt?
Ja.
Oder was für Funktionen sind das?
Ja, zum Beispiel RS-232-Dekodierung, USB-Dekodierung.
Ja, genau. Ja. Das findet ja aber dann in Software statt, ne?
Reines Software-Feature, ja.
Und du würdest jetzt sagen, okay, die Software ist aber schon auf meinem Gerät und die ist aber funktionsunfähig, die ist kaputt, weil es sie nicht zulässt, dass ich diese Funktion benutzen kann.
Naja, Moment, das ist jetzt meine Polemik.
Ich repariere jetzt die Software.
Genau.
Die ist ja kaputt, die ist auf die, ich repariere die jetzt.
Also mir ist schon klar, dass das rechtlich nicht so ganz einwandfrei ist. Weil ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Shareware, also zum Beispiel WinRAR. Oh.
Gibt es das immer noch?
Weiß ich nicht, gibt es bestimmt, oder?
Also, ich weiß nicht, gibt es Shareware noch?
Ich habe keinen Windows. Bestimmt gibt es Shareware noch, oder? Aber es gab ja ganz oft Software, die du quasi als Shareware haben konntest und dann musstest du, wenn du es irgendwie länger benutzt hast, musstest du irgendwie so einen Lizenzschlüssel eingeben.
Und dann hat man den zufällig mal rumliegen gesehen, wie der so auf dem Tisch lag.
Was denn? Wo? Ja, was?
So ein Lizenzschlüssel.
Hast du mal so illegale Sachen gemacht oder wie bist du so ein Verbrecher?
Um Gottes Willen.
Raubkopierer sind Verbrecher, möchte ich nur mal zu Protokoll geben.
Richtig.
Also Software ist ja schon klar, da gibt es ja ein berechtigtes Interesse. Der Hersteller, der möchte dir eine Demo-Version zur Verfügung stellen. Und aber klar, für das ganze Produkt musst du dann bezahlen. Und dieser Mechanismus über so einen Schlüssel, der ist ja vergleichsweise einfach. Also tatsächlich Cybersecurity-mäßig ist es ja im Endeffekt einfach nur so ein typischerweise Hash-Algorithmus, der über deinen Namen irgendwie berechnet wird und der ist halt geheim.
Ja.
Und wenn dieser Hash-Algorithmus halt relativ schlecht gemacht ist, dann ist der Code zum Vergleichen von diesem Hash-Wert halt in der Software mit drin. Und dann kann man halt mit genug Expertise den rausnehmen und kann sich halt ein Programm schreiben, das den einfach errechnet für deinen Namen.
Ja, und jetzt wäre die Frage, ist das noch legal?
Nee, das ist bestimmt nicht legal.
Wahrscheinlich nicht.
Also ziemlich sicher. Also da sprechen wir von einem Keygen. Gut, heute ist das nicht mehr so populär, aber früher gab es das eigentlich an jeder Ecke im Internet illegal runterzuladen, oder?
Mhm, ja.
Du erinnerst dich.
Ich erinnere mich. Ich habe sowas mal gesehen bei anderen.
Ja.
Ja.
Bei einem Freund.
Ja, ich konnte da mal über die Schulter gucken, aber da habe ich super schnell weggeguckt.
Ja, genau.
Ich habe sofort den Raum verlassen.
Nee, ja. Der war auch kein guter Freund. War nur
hab die Ohren zu,
ja, flüchtige
Ohren Bekanntschaft. Ja. Mir die Augen mit Seife gewaschen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Weil das ist nämlich hochgradig illegal. Und es ist ja auch irgendwie verständlich, ja. So, also bei so Software, dass das quasi Diebstahl geistigen Eigentums ist. Aber bei Hardware, da empfinden wir da ja schon ein bisschen anders drüber, ne? Weil das was ist, was quasi keine Zusatzkosten verursacht. Die Ressourcen, die sind schon aufgewendet worden. Die Sitzheizung ist schon drinnen. Deswegen tut uns das so weh, wenn wir das hören. Und es ist quasi einfach nur noch der Anschaltknopf, der quasi abgeklebt ist.
Voll. Also es fühlt sich ganz anders an, muss ich echt sagen.
Ja.
Also wenn es in Hardware ist, hast du so das Gefühl, es gehört mir, dafür habe ich bezahlt. Das möchte ich auch benutzen, ja. Also gerade die Sitzheizung ist ja so ein gutes Beispiel. Da sind die Drähte oder was auch immer, wie das funktioniert, sind da ja schon drin. Und der Knopf ist auch schon da oder der Menüeintrag. Und warum kann ich das Ding nicht einfach benutzen? Ja.
Ja.
Also total, ja.
Da ist wirklich die Analogie so, es ist alles eingebaut, aber der Knopf zum Anschalten, der ist einfach abgeklebt.
Ja.
Aber angenommen, es wäre ein echter Schalter und der wäre abgeklebt mit einem Aufkleber. Dieser Aufkleber darf nur durch Fachpersonal entfernt werden nach Entrichtung eines Beitrags von 300 Euro und du knippelst den selber ab.
Ja.
Wäre das dann auch illegal?
Jetzt fragst du mich. Keine Ahnung. Also für mich nicht, weil ich das Ding so als Ganzes gekauft habe. Dann kann ich damit machen, was ich will. Das wäre was anderes, wenn ich das Auto irgendwie mieten würde oder sowas. Aber davon sprechen wir ja nicht. Wir sprechen ja davon, dass wir das Ding gekauft haben, ne?
Ja.
Einmal. Und es gehört dann uns. Also es ist übergegangen in unseren Besitz. Also ich bin kein Jurist, aber ich kann ja auch Dinge ausbauen, ja.
Und tatsächlich muss man aber auch sagen, es gibt ja auch die andere Seite. Also ein Hersteller, der dir quasi so eine Freischaltlizenz erteilt, der kann ja später eine Softwareversion ausrollen und sagen, und jetzt musst du es nochmal freischalten. Und das passiert auch. Das ist mir sogar schon selber passiert. Und soll ich dir sagen, bei welcher Software?
Natürlich bei einer Antivirensoftware.
Nee, ich habe...
Die du so oft installierst auf deinem Rechner.
Ich habe 1998 Software käuflich erworben. Eine Lizenz für den Online-Counter hieß das. Das war damals so eine Software, mit der man tracken konnte, wie lang das Modem an war, weil meine Telefonrechnungen, früher gab es noch keine Flatrates und so. Die waren teilweise sehr, sehr. Erinnerst du dich noch?
Mhm, ja, na klar.
Richtig. Ja. Und dann habe ich irgendwie für 10 Mark oder so diesen Online-Counter gekauft. Eine gute Software ist später vom SWR gekauft worden. Ich habe es tatsächlich zum Spaß mal wieder runtergeladen, diese Software, in der VM hochgebracht. Hab meinen Freischaltcode von 1998 eingegeben und dann kam eine Meldung, ja, das ist für so eine alte Online-Counter-Software der Freischaltcode und du musst jetzt halt nochmal das Ding kaufen und so.
Okay, ja.
Ist doch auch nicht so die feine englische Art, oder? Also ich meine,
nee.
Vielleicht will ich den nutzen.
Naja gut, aber wieso solltest du einen Anspruch auf zukünftige Versionen haben, indem du einmal dieses Ding gekauft hast?
Richtig, also das ist ein interessantes Spannungsfeld, oder? Also dann könnte man aber auch argumentieren, diese Zeitung, vielleicht hat die ja ein neues Software-Feature bekommen. Da musst du vielleicht nochmal. Was gehört dir eigentlich? Also es ist wirklich, ich habe da ja keine Antwort drauf.
Ja, ja gut.
Ich möchte nur diese Frage mit dir diskutieren. Ich finde das voll spannend.
Ich würde jetzt sagen, bei diesem Online-Counter ist es doch super klar. Also du hast dir die damalige Version gekauft und dann ist die Frage, ob in diesem Kaufvertrag stand, hier, du hast noch Anspruch auf meiner Version, also kleinere Versionsupdates oder sowas, aber dann ab der nächsten größeren Version nicht mehr, dann ist es halt so. Dann hast du dir diesen Zustand der Software, so wie sie da jetzt ist, hast du so gekauft. Punkt, fertig. Selber schuld, wenn du irgendwie neue Funktionen haben willst.
Aber da ist ja schon die Frage, was ist eine Major-Version? Das ist ja eine reine Definitionsfrage. Das ist, dass der Hersteller einfach sagt, das ist eine Major-Version. Ja,
natürlich.
Und das fühlt sich...
Aber jetzt mal...
Ja.
Fühlt sich schlecht an.
Das fühlt sich schon schlecht an, oder nicht?
Ja, aber jetzt pass auf. Also jetzt gibt es ja Gesetzgebungen, die demnächst in Kraft treten. Also zum Beispiel der CRA, also der Cyber Resilience Act. Mhm. Und was beinhaltet der? Der beinhaltet, als Softwarehersteller musst du Updates ausliefern können für eine gewisse Zeit. Also zum Beispiel 2 Jahre. Musst du Sicherheitsupdates ausliefern an die Nutzer deiner Software. Und denkst du, das geht kostenlos? Also denkst du, kann man die Leute hinsetzen und für Wasser und Brot irgendwie da animieren, dass sie das tun? Nee, das musst du auch bezahlen. Und da sehe ich dann schon den Punkt, das ist schwierig, über diesen einmaligen Kaufpreis zu kalkulieren. Und da würde ich dann eher sagen, ja, dann ist doch besser, wenn wir irgendwie ein anderes Modell zum Beispiel eingehen und sagen, für die Nutzung von der Software musst du halt regelmäßig Geld bezahlen zum Beispiel.
Boah, weiß ich nicht.
Ja.
Also, ich meine, also grundsätzlich geht es ja nur um Software, die irgendwie vernetzt ist. Ganz viele Software hat da ja zum Beispiel gar keine Anforderungen. Also zum Beispiel Photoshop würde da ja überhaupt nicht drunter fallen müssen, nicht notwendigerweise. Ja. Aber Adobe hat das Modell.
Mach mal nicht Adobe auf.
Ja, doch. Ja, wieso? Ja, das sind ja die krassesten.
Ja.
Also das sind ja die krassesten Ausbeuter, muss man doch mal so sagen. Die haben ihr Geschäftsmodell maximal auf Profit getrimmt. Die haben es geschafft, eine Industrie davon zu überzeugen, dass ihre Werkzeuge unumgänglich sind. Also, oder? Ist doch als, sag ich mal, schaffender Künstler, da brauchst du Photoshop oder braucht man doch. Ist doch so keine Ahnung.
Ich glaub, ja.
Also ist bestimmt kein schlechtes Tool, ja. Aber diese Preise, die die da aufrufen mittlerweile als Subscription, die sind halt einfach unverschämt.
Mhm.
Das ist dreist. Ja. Das ist absolute Wegelagerei, was die machen. Und dann zu sagen, oh, die armen Software-Developer, die brauchen das Geld, damit sie Security-Updates ausliefern können. Ja, bitte, ey, sorry, nee, also.
Super, dass du jetzt das Extrembeispiel Adobe nimmst.
Also dem vom SWR Online-Counter, dem würde ich das Argument abnehmen. Guck mal auf die Webseite von Siehst denen. Du? Das sieht aus wie so eine Karo-Kaffee-Werbung, ey. Aber Adobe, so eine Firma, die, nee. Also,
ja, du musst ja nicht nehmen. Kannst ja sagen, ich nehme was anderes als Adobe. Aber nochmal zurück zu dem Thema. Also ist es dann nicht fair zu sagen, okay, ich stelle mein Geschäftsmodell um und sage, dann nehme ich lieber einen niedrigeren Preis, aber den halt regelmäßig, damit ich dann noch regelmäßig für Updates sorgen kann.
Nee, finde ich nicht. Ich kaufe ein Ding. Dieses Ding, das muss so bepreist sein, dass der Hersteller seinen Anforderungen im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen nachkommen kann. Wenn der das Geld nicht nimmt von mir, wenn ich es kaufe, dann ist es sein Pech, dann ist es sein Problem. Aber es wird nicht nachverhandelt, finde ich. Ich kaufe das Ding und dann habe ich vielleicht Software, was weiß ich, Schutz für, keine Ahnung, 2 Jahre und so weiter. Und dann finde ich, dann ist die logische Konsequenz, dann kann der Hersteller sagen, okay, jetzt bin ich raus, von mir aus. Aber, und da kommen wir jetzt zum nächsten interessanten Thema bei Lizenzen, dann sollte ich im Sinne des Right to Repair die Möglichkeit haben, dann eine eigene Firmware aufzuspielen. Und dann ist es Google Handy, dann spiele ich da halt irgendwie eine Open Source Variante auf und dann kümmere ich mich selber um meine Software Updates. Aber diese Möglichkeit, die nehmen die mir ja oft auch. Diese Ringkameras, die sind ja komplett gelockt. Der Hersteller sagt, oh ja, sorry, das tut uns jetzt leid, die gehen jetzt halt nicht mehr. Und dann habe ich nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich kümmere mich drum, das ist jetzt meine Aufgabe. Und das finde ich link. Also ich finde zum einen, Subscriptions gefallen mir überhaupt nicht. Ich will da, die sollen, das ist für mich nicht transparent. Da können sich die Preise ändern. Ich meine, du hast es ja mitbekommen, vielleicht bei Unity, dieser Game Engine. Ja, von heute auf morgen ändern die einfach ihr Geschäftsmodell massiv und es hat einen richtigen Effekt auf die Leute, die da drauf gesetzt haben. Ich will aber nicht mich auf solche schäbigen, schmierigen Firmen verlassen müssen, wie Adobe. Oder, ja, was? Ich finde die, das ist die allerletzte Firma, ehrlich. Ich finde das ganz, ganz schlimm, was die machen. Es gibt so ein paar Firmen, die mich echt triggern. Mittlerweile ist da Microsoft jetzt wieder auf der Liste, ja. Und ja, was? Und Adobe halt auch.
Welcome
also,
back.
Ja, genau. Also
natürlich können die ihr Geschäftsmodell ändern. Ja, klar, das verstehe ich schon. Aber ich glaube halt, wenn du tatsächlich selber Software herstellst und das im Lebenszyklus hältst und lange Updates dafür anbietest, immer wieder eine neue Version, Funktionsupdates und so weiter, also gerade die großen oder so, immer nur durch Einmalverkäufe das zu machen, weiß ich nicht.
Die EU fordert aber nicht, dass es zeitlich unbegrenzt Support gibt, sondern die sagen in einem angemessenen Zeitraum. Und das ist ja in Ordnung, das kannst du einpreisen. Und danach ist es halt out of support. Das finde ich ja doch auch fair. Also ich erwarte ja nicht karitativ, dass Google, die ja eh so wenig Geld haben, mir mein Pixel-Handy, das ich habe, irgendwie zeitlich unbegrenzt supporten. Nee, müssen sie auch nicht.
Aber wie lange sollen sie es dir supporten?
Was ist für ein Handy angemessen? Keine Ahnung, 3 Jahre?
Oh, ist ein bisschen wenig.
4, ja, echt? 4 Jahre, 5 Jahre? Weiß ich nicht, wie lang?
Ja, fände ich schon gut. 5, 6 Jahre? Fände ich schon gut.
Okay.
5 Jahre, sowas?
Ja, okay.
Und jetzt sind sie halt gesetzlich dazu verpflichtet, keine Ahnung, jetzt nur das 2 Jahre machen zu müssen.
Genau.
Und dann, was machst du den Rest von den 3 Jahren? Kriegst keine Updates mehr.
Da möchte ich die Möglichkeit haben, mir Updates selber zu besorgen. Also, ich meine, man muss jetzt auch mal andersrum sehen. Die Europäische Union, die verpflichtet ja große Unternehmen und bei gerade so großen Unternehmen, da skaliert es wahnsinnig gut. Da ist genau dieses Argument, das du bringst, das vielleicht für kleine, mittelständische Unternehmen tatsächlich so ist. Das gilt dann nicht mehr. Also der Preis dafür, dass jemand das pflegt, bei den Verkaufszahlen, die die haben, der ist vernachlässigbar. Und dann quasi so zu tun, als ob das ist, was irgendwie diese große Firma bricht, das halte ich auch. Macht ja auch Google nicht. Also ich habe ein Pixel 6 oder so, kriegt immer noch neue Updates.
Ja, bei denen habe ich jetzt auch keine Bedenken. Ja.
Ja.
Aber tatsächlich eher so, wenn du, keine Ahnung, ein kleiner Softwarehersteller bist oder sowas, sind die wiederkehrenden Einnahmen halt einfach besser zu kalkulieren dann. Damit kannst du besser umgehen. Weil, ja.
Das ist ja schön, dass dann der Hersteller diese Planbarkeit und diese Transparenz hat. Aber als Verbraucher fehlt eben genau das. Das ist diese Transparenz, die sich nehmen und die mir als Verbraucher dann fehlt. Also das heißt, wenn die ihre Subscription jetzt plötzlich teurer machen, dann wird sie halt teurer und dann habe ich friss oder stirb. Also ich habe da keine andere Möglichkeit. Und das ist das, was ich tatsächlich beklage.
Ja, also ich meine, ein Mittelweg könnte ja sein, dass man sagt, okay, du kannst es auch als Kauf einfach haben, aber dann gibt es halt da eben keine Updates mehr von uns, beziehungsweise muss halt auch dafür bezahlen dann eben entsprechend.
Genau.
Also nach einer gewissen Zeit, weißt du, wenn du gesetzlich nicht mehr dazu verpflichtet bist, weitere Updates auszuliefern, dann eben bezahlen dann danach.
Ja.
Gibt es ja auch diese Modelle. Ja.
Aber das, was wir ja tatsächlich sehr häufig sehen, es sind wirklich so Geschäftsmodelle, die einfach auf Profitmaximierung dienen. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Also von, ja, naja, du guckst, aber ja, Oracle zum Beispiel. Oracle lässt sich.
Profitmaximierung ist Kapitalismus.
Richtig, das ist Kapitalismus. Und Kapitalismus.
Ja, ist einfach so.
Genau, das ist der pure Kapitalismus. Also Oracle lässt sich Lizenzen pro Kern bezahlen für, was weiß ich, ihre Datenbanken oder so. Obwohl das HP, hast du gewusst, dass HP so ein Instant Ink Subscription-Service hat, wo du Druckertinte als Subscription kaufen kannst.
Ah, habe ich schon mal gehört. Da bestellt dann der Drucker, ne?
Nee, du bestellst quasi ein Kontingent und die liefern dir auch Tinte aus. Und du darfst aber nur das verdrucken, was du auch bezahlt hast.
Oh, okay. Ja, da wird es langsam echt pervers.
Also das ist doch schon ein bisschen pervers. Ja, das ist, und das ist auch nicht im Sinne von Nachhaltigkeit. Also ich habe tatsächlich den HP-Support gefragt, weil die haben so einen coolen Chatbot. Ich habe gefragt, hey, verstehe ich das richtig, dass mein Drucker nicht mehr druckt, wenn mein Kontostand bei Instant Ink leer ist, obwohl möglicherweise noch Tinte im Drucker ist? Und dann hat mir der HP-Chatbot geantwortet, es ist möglich, dass Ihr Drucker, der bei HP Instant Ink registriert ist, nicht druckt, wenn er keine Verbindung zum Internet oder zu HP-Diensten herstellen kann, selbst wenn sich noch Tinte im Drucker befindet. Boah, ja, das ist doch eine Dystopie. Ey, wie bin ich denn hier reingerutscht? Ist das, was ist das? Dann habe ich.
Was hast du denn da für einen Drucker?
Ey, nee, ich habe keinen HP-Drucker.
Ach so.
Dann habe ich gefragt, ist das nicht irgendwie ziemlich schäbig? Mein Drucker braucht jetzt Internet, klingt irgendwie echt lästig und nervig. Und dann sagt er, ich verstehe, dass das als lästig empfunden wird. Und sagt aber dann, die Vorteile davon sind. Und der erste Vorteil ist automatische Überwachung. Überwacht den Tintenstand und bestellt automatisch Ersatzpatronen, bevor sie ausgehen. Das ist genau das, was ich will. Geld bezahlen, damit ich automatisch überwacht werde. Geil! Das kann man sich doch nicht ausdenken. Diese Unternehmen, die sind noch völlig detached, oder? Die sind noch völlig, völlig abgehoben.
Ja.
Also,
das sind irgendwelche Product Owner auf irgendwelchen Substanzen, die da durchgedreht sind.
Wer kommt denn auf die Idee? Also ich meine, dass diese Druckertinte, das ist ja schon immer der Running Gag. Dass das ja so ein, so ein Raubritter-Geschäftsmodell ist. Das war ja schon immer klar.
Ja, mit diesen Chips drauf.
Ja, genau. Ne? Ja, ja. Das hat ja mit diesen Chips angefangen.
Ja.
Sag's mal für die Leute, die das nicht wissen.
Naja, früher Tintenstrahldrucker, du hast halt eine Tintenbehälter gekauft und einfach reingemacht und dann hat das Ding gedruckt. Und dann gab es halt findige Anbieter, die gesagt haben, naja, diese teuren Tinten, die können wir auch eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen günstiger herstellen. Dann konntest du ja halt diese Tintenbehälter, konntest du dir so ordern und dann hast du die halt reingemacht. Wunderbar, es war eine schöne Welt. War echt gut, die Farben waren auch in Ordnung. Ich erinnere das noch anders. Ich hatte das ja alles. Ja. Da gab es, waren genauso gute Tinten, ja, alles gut. Und dann haben die Druckerhersteller halt irgendwann angefangen zu sagen, na, das ist ja aber schlecht, da verdienen wir ja nichts mehr. Also pappen wir Chips auf diese Tintendruckbehälter und der Drucker überprüft, ob das eine echte Tinte nur von uns ist. Mhm. Ja. Und dann ist es ein bisschen schwierig geworden. Da gab es natürlich Tricks, das zu umgehen oder sowas, aber auch nur bis zum gewissen Punkt.
Ja, genau. Zählt mit quasi. Ist es noch plausibel, dass da noch Tinte drinnen ist? Kann das noch sein? Und wenn, dann sagt er, die ist leer, obwohl die gar nicht leer ist. Also er misst nicht, ob die leer ist, sondern er zählt nur mit, wie viel du gedruckt hast. Und dann sagt er, jetzt ist die nominell leer.
Ja.
Und das ist halt auch, das war damals schon so ein schäbiges Argument. Ja, diese illegale Tinte, die kann deine Dings verstopfen und dann
totaler sind wir Quatsch.
Dafür verantwortlich und so. Das ist absoluter Quatsch. Ich finde es halt einfach spannend, ja. Also das ist eng verbunden mit diesem Right to Repair auch, ne? Ich möchte die Firmware ersetzen können von einem Gerät. Ich möchte mein Gerät reparieren können, weil ganz viele Hersteller, Markt regelt, ne, um meinen inneren Christian Lindner zu channeln, wenn du den Markt einfach frei machen lässt, dann kommen halt solche Geschäftsmodelle raus. Dann kommen so John Deere Traktoren raus, die du reparieren kannst mechanisch. Aber wenn du nicht den echten John Deere Service holst, der dann mit einer Software rangeht und den wieder freischaltet, dann fährt der einfach nicht mehr weiter. Und das ist meines Erachtens nach nicht nur schäbig, das sollte kriminell sein. Das ist, also das.
Aber ich meine, das Right to Repair sorgt ja eigentlich dafür, ne? Also, dass sowas eben nicht mehr passieren kann. Ich kenne jetzt die Details nicht, aber ich glaube, das steckt doch dahinter.
Also, tatsächlich an vielen Stellen viel schwächer, als ich es mir gewünscht hätte. Okay. Also schon einer der Kritikpunkte, die ich habe. Sie schreiben in dieser Präambel von dem Right to Repair Bill, der jetzt übrigens demnächst in Kraft tritt oder wenn die Folge live
geht. Ich wollte gerade fragen, ich bin nicht auf dem Stand, ja.
Zum 31. Juli 2026 muss der umgesetzt werden. Und da steht zum Beispiel gerade bei so Software drinnen, in der Präambel steht, naja, die Hersteller müssen zum Beispiel auch so Unlocking-Software zur Reparatur, die müssen sie rausgeben, was ich super, super gut finde. Aber dann unten im Text ist es deutlich abgeschwächt. Also wenn du dir dann zum Beispiel anguckst, Artikel 5 Absatz 6, dann steht da drinnen, die Hersteller verwenden keine Vertragsklauseln und setzen keine Hardware- oder Softwaretechniken ein, die die Reparatur von Waren, die unter dem im Anhang 2 aufgeführt bla 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 fallen, behindern. Es sei denn, dies ist durch legitime und objektive Faktoren wie den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums nach Unionsrecht und nationalem Recht gerechtfertigt. Ja, der Nachsatz ohne den Nachsatz.
Das kriege ich immer reingebacken.
Genau. Ja. Ohne den Nachsatz wäre das cool, aber.
Dann stecke ich da irgendwas rein, was besonders schützenswert ist oder wie auch immer, oder?
Ist mega schützenswert. Ja. Und ich meine, das treibt halt so Blüten. Also in Polen war es so, da gibt es einen Zughersteller. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Newag. Hast du es gehört?
Nee.
Die haben Züge produziert. Und haben die verkauft und dann gab es Leute, die da eine Wartung durchführen an dem Zug nach Herstellervorschrift, weil auch da gibt es quasi irgendwie so Standardprozeduren, die man halt machen muss, damit das Ding sicher im Betrieb sein kann. Mhm. Und da haben einige Hacker jetzt, ist gar noch nicht so lang her, auf dem CCC einen Vortrag drüber gehalten, dass diese Züge auch mit DRM versehen waren. Und zwar waren die mit so artiger DRM versehen, also Digital Rights Management, dass wenn der Zug festgestellt hat, dass er auf dem Hof vom Konkurrenzunternehmen abgestellt wurde, weil der da mutmaßlich gewartet ist, dann hat er sich geprickt. Da hat er gesagt, ich fahre nicht mehr.
Doch. Boah. Okay, das ist krass.
Und die haben mehrere Vorträge am CCC gehalten. Also es ist wirklich sehr cool. Ich glaube, der eine heißt This is what we trained for, was ich einen sehr coolen Titel finde. Es sind auch echt coole Leute. Und ich denke, die haben auch so ein Rechtsverfahren anhängig gegen sie gehabt, wo sie aber, glaube ich, ganz gut darlegen konnten, dass sie halt nicht irgendwie Schutzmaßnahmen umgangen haben. Aber das ist genau das, womit der Hersteller argumentiert hat. Und das ist doch nicht im allgemeinen Interesse. Also ne, ich finde es ja gut, dass ein Konzern irgendwie, wenn der was beiträgt zu unserer Gesellschaft, wenn der die Welt besser macht, mit dieser BMW-Sitzheizung, mit dieser schönen, ja, dann soll der da auch Geld dafür bekommen, finde ich gut, ja. Aber diese Blüten, die das treibt, dieser Turbokapitalismus, dieser Verbraucher, der in seinen Rechten komplett beschnitten wird, ne, du darfst das Ding nicht mehr anfassen, du darfst die Firmware nicht mehr patchen, das ist illegal, da machen wir dir irgendwie strafrechtlich einen Strick draus, drehen wir dir. Zusammen mit dieser Einschränkung, ich darf es nicht mal reparieren, wenn es kaputt geht, ja, diese Abhängigkeit so zu erzeugen, das ist nicht korrekt.
Ja, da bin ich bei dir. Das sollte nicht sein.
Es wird ja spannenderweise, haben wir das ja auch oft bei so Filmen, ne? Also wenn du so Filme kaufst, auf Netflix zum Beispiel.
Da kaufst du keine Filme. Boah, was war das?
Ja.
Wo kommst denn du her?
Auf so einer Plattform.
Wenn ich auf Netflix Filme
kaufe. Ich habe ja keine Plattform. Oh. Wo kann man die kaufen?
Aus welchem Jahrhundert kommst du?
Wieso? Jetzt sag, wieso?
Herr Netflix ist ein Abo.
Ja, aber da kann ich schon Filme auch halt kaufen. Alles. Da kann ich auch Filme kaufen drauf. Also ich weiß nicht, ob es bei Netflix...
Hast du Netflix?
Nee, ich habe kein Netflix.
Abo.
Aber bei...
Behaupt mal einfach mal. Ja, nein, ich weiß, bei Amazon oder so.
Ja, okay.
Oder,
ja,
Apple TV ist, und so weiter.
Ich benutze jetzt Netflix als Gattungsbegriff. Ja, so.
Streamer.
Streamer, genau. So. Aber wenn ich mir da so einen Film kaufe, dann kann er mir ja weggenommen werden.
Richtig.
Haben wir auch uns ja schon mal drüber unterhalten.
Genau.
Ja. Und was ich da super spannend finde, ist, na, da wird ja oft gesagt, naja, früher hatte ich die VHS-Kassette und die hat mir gehört.
Ja.
Aber die hat dir ja auch nicht gehört, ne?
Doch, die VHS-Kassette hat mir
die gehört. Die Kassette hat dir gehört, genau.
Ja.
Aber nicht alle Rechte damit. Also nicht der Film. Der Film hat dir nicht gehört. Du hattest die Lizenz, dir den Film anzugucken.
Genau.
Aber du durftest den zum Beispiel nicht zeigen. Du durftest den nicht aufführen. Und das ist ja, das ist ja eigentlich schon genau dieselbe Sache, die wir jetzt auch haben. Ne? Du hast, es gehört dir nicht. Es gehört dir nicht, sondern du hast nur das Recht auf gewisse Sachen. Und mit diesem Online-Ding ist es jetzt halt, es ist noch viel einfacher, dir dieses Recht wieder wegzunehmen.
Absolut. Genau, mit Adobe hat es nicht angefangen, aber das sind, glaube ich, die Größten, die dieses Modell gefahren haben. Bei Microsoft ist es genauso. Also wenn ich da irgendwie mir Word und Excel auf meinen Computer installieren will, dann muss ich da auch so eine Subscription, glaube ich, machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es kaufen noch geht, aber Subscription ist auf jeden Fall das Normale, sagen wir mal.
Also so. Du brauchst ja. auf jeden Fall so ein Abo. Ein Konto. Für Windows 11 brauchst du jetzt ein Konto zwingend. Für Windows 10 konntest du es ja. Und da haben sie ja quasi gesagt, willst du dich jetzt mit deinem Konto anmelden? Ja, oder erinnere mich in 3 Tagen nochmal, ja? Ne? Also Microsoft hat auch dieses Konzept von Einverständnis nur so marginal verstanden, würde ich sagen. Da gibt es noch diverse kognitive Schwächen. Also da gibt es halt einfach kein Nein. Ne? Da kann ich nicht sagen, nein, ich will das nie und ich möchte, dass du mich nie mehr danach fragst. Das gibt's nicht. Und dieses Konto ist ja der erste Schritt, um dann Dienste anzubieten.
Ja.
Ich finde es schlimm. Naja, komm, also weißt du, die Firmen, die sollen ja Wert schöpfen, Geld verdienen, voll okay. Aber das sind für mich schon so wegelagerischere Geschäftsmodelle. Und da möchte ich schon irgendwie zumindest eine Alternative haben dazu.
Ja, muss man halt differenziert sehen, finde ich. Also nicht so grundsätzlich. Also ich würde nicht grundsätzlich sagen, all die Abo-Modelle, die sind schlecht. Ich will nur kaufen und dann will ich das auch besitzen. Ich weiß nicht.
Also ich meine, man besitzt ja nie so wirklich, ne? Also bei Software.
Nee, hatten wir gerade eben. Genau. Ne? Also du darfst nicht kopieren das Zeug, du darfst nicht wieder verkaufen und so weiter. Klar, genau. Da gibt es bestimmt einen juristisch tollen Begriff, den uns gerade nicht einfällt. Aber ja, also findest du, es müsste überall auch die Alternative geben, einmal zu bezahlen. Aber trotzdem noch gesetzlich die Updates zu bekommen, die dir zustehen.
Also wenn ich Hardware kaufe, ja, in einem angemessenen Rahmen, möchte ich da auf jeden Fall Updates noch bekommen für Hardware, je nachdem, was das ist jetzt.
Bei Software?
Also ich finde Software, die auf Subscription-Modellen basiert, so schäbig, dass ich ganz große Anstrengungen unternehme, sie zu vermeiden. Das geht mir so krass gegen den Strich. Und sogar bei Software, die für Hobbyisten kostenlos ist. Also zum Beispiel habe ich sehr große Mühe unternommen, meine Abhängigkeit auf Fusion 360, das ist eine CAD-Software, die für Hobbyanwender kostenlos ist, loszuwerden. Und tatsächlich gab es lange Zeit keine gescheite Open-Source-Alternative. Mit der Version 1.1 von FreeCAD ist das mittlerweile auch, finde ich, ganz gut benutzbar. Einfach nur, weil ich das nicht unterstützen will. Ich will das nicht, ich mag das nicht. Dieses Gefühl, dass die mir das wegnehmen können, diesen Zugriff. Ne? Sie sagen, ja, für Hobbyisten ist es heute kostenlos. Und morgen sagen sie vielleicht, wenn du jetzt übrigens noch deine Dateien öffnen willst, jetzt kostet es Geld. Dieses Gefühl dieser Machtlosigkeit, das finde ich so schlimm, dass ich, also echt, also es ist ja oft ein riesiger Pain. Es ist nicht alle Open-Source-Software gut. Ja, so. Und FreeCAD vor der Version 1.1 war auch echt so, naja. Ne? So, und aber ich finde, das ist immer noch besser, als diese Abhängigkeit zu haben, finde ich.
Ja, kann ich gut verstehen. Als jemand, der tatsächlich an der einen oder anderen Stelle diese Abo-Modelle nutzt, kann ich bestätigen, billiger ist es nie geworden.
Ja.
Also es geht immer nur in eine Richtung, ja. Und du bist tatsächlich dann ausgeliefert, ja.
Ja, bei Spotify ist es so. Ne? Ein Spotify-Account haben wir auch.
Ist das überall so?
Ja, und da fangen die jetzt an. Ne? Am Anfang ist, also das ist, wir haben, glaube ich, schon mal, kennst du Cory Doctorow?
Nee.
Cory Doctorow ist ein super cooler Typ. Also der ist wirklich, ist ein Kanadier, glaube ich, einer der großen Kämpfer für Konsumerrechte, der eben aber auch auf dem digitalen Sektor sehr viel unterwegs ist. Und der ist wortgewaltig. Der hat eine Art, Sachen auf den Punkt zu bringen, die einfach wunderschön sind. Also wo man sich denkt, wow. Und der ist so einen ganz eigenen Stil. Und der hat eine Sache gesagt über Plattformen. Da muss ich ihn kurz zitieren, warte.
Ja.
Und zwar, da ging es um so Plattformen. Ja, es gibt ja diese Abhängigkeit nicht nur bei Spotify, sondern haben wir ja auch, ich habe einen Steam-Account. Ja, ich habe eigentlich meine ganzen Computerspiele sind in Steam. Und das ist eine Plattform, die ich aktuell, Stand heute, super gut finde. Aber immer quasi im Hinterkopf dieses Cory Doctorow-Zitat habe, das ich mal komplett zitieren will. Er sagt, here is how platforms die. First, they are good to their users. Then they abuse their users to make things better for their business customers. Finally, they abuse those business customers to claw back all the value for themselves. Then they die. Und das ist ja das, was wir schon oft sehen. Ne? Die waren so gierig, dass sie dann irgendwann sich selber abschaffen, bis die Leute die Schnauze voll haben und sagen, ja, okay, nee, das mache ich nicht mehr. So. Ich habe gerade den Eindruck, Oracle wird nur noch eingesetzt von Leuten, die diese Notwendigkeit haben. Aber in der Neuentwicklung kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand heute noch auf Oracle setzen würde, weil das einfach so maximal kapitalisiert ist, was sie machen. Und ich weiß nicht, ob es den Wert wirklich wert ist, den die da abrufen. Mhm. Reinhold, wer rettet uns?
Niemand. Nur wir selber. Ist das ein Quiz?
Nee. Ich habe gehofft, du hast jetzt ein Silver Lining für mich. Damit wir nicht die Folge wieder so depressiv enden müssen.
Ah, neu. Ich meine, am Ende ist es doch immer noch eine freiwillige Entscheidung. Kannst ja sagen, mache ich nicht. Pff. Also, man muss den Photoshop nicht verwenden. Du musst nicht Microsoft verwenden.
Ja, es gibt Alternativen. Nutzt sie.
Ja, was ist denn eure Meinung zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben? Habt ihr Abo-Modelle oder zahlt ihr lieber einmal für die Nutzung der Software? Schreibt uns gerne an mail@cybersecurityentschlüsselt.de oder nutzt auch unser Subreddit CSE-Podcast. Johannes, dir noch einen schönen Nachmittag.
Dir auch. Tschüss, Reinhold.
Mach's gut. Ciao.